Ja, danke vielmals für die Einleitung. Ihr wisst jetzt eigentlich schon alles, um was es heute geht. Wir können es kurz machen. Nein, für das bin ich ja nicht extra hergefahren von Bern, dass ich jetzt wieder abhocke und sage, danke, du hast schon alles gesagt. Aber wir hören jetzt zusammen auf den Text, den du schon angekündigt hast. So, super und sehr gute Ergänzung auch schon gehört. Wir haben gehört aus dem Jesaja. Und jetzt hören wir aus Matthäus die Verse 25 bis 30. Matthäus-Evangelium, Verse 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist Gottes Wort. Und der Bibeltext, den wir heute anschauen, der gliedert sich in zwei Teile. Der erste ist ein Gebet, das Jesus an seinen Vater richtet. Und der zweite ist eine Rede von Jesus an seine Jünger. Und dabei haben wir einen fließenden Übergang. Jesus geht direkt vom Gebet weiter in die Rede. Und so werden wir jetzt zuerst das Gebet anschauen, bevor wir dann zur Rede übergehen. Und Jesus fährt das Gebet an und er betet und er redet Gott als Vater an. Herr vom Himmel und von der Erde. Und wir sagen, die Gebetsanrede, die gefällt mir sehr gut. Also ja, wie könnte es anders sein, es war ja Jesus, der das betet hat. Aber sie gefällt mir sehr gut, weil sie zeigt einerseits die grosse Macht von Gott auf. Er ist der Herr über Himmel und von der Erde. Wir haben es vorher gehört im Text, wir haben es auch schon gesungen in den Liedern. Er hat alles im Griff. Er hat das alles gemacht. Er ist der Schöpfer, der Erhalter, der Allmächtig. Gleichzeitig ist er aber auch der Vater. Der liebende Vater, der eine Beziehung hat mit uns. Und ich denke, es ist wichtig, immer wichtig, dass wir diese zwei Aspekte auch im Blick haben, wenn wir beten. Dass wir merken, mit dem, was ich gerade rede, ja, das ist mein liebender Vater, der es gut meint mit mir, der mich liebt. Gleichzeitig aber rede ich hier mit dem allmächtigen Gott, dem Herr, über Himmel und Erde. Dem, der alles im Griff hat, der selber alles ist. Der allmächtige Gott, der König der Könige, der Herr der Herren. Das ist der Gott, wo wir zu ihm beten, beides gleichzeitig. Und auf alle Fälle ein beeindruckender Start in das kurze Gebet, wo Jesus hier den Vater lobt. Er sagt, ich preise dich. Und für was lobt er ihn? Er sagt, ich preise dich, dass du das den Unmündigen offenbart hast. Den Weisen und Klugen, aber den gescheiten Menschen hast es verborgen. Und was ist das, wo er den Unmündigen, wir können auch sagen, den kleinen Kindern offenbart hat und wo Jesus sagt, ich bin einverstanden damit. Ja, es ist gut so. Und das sagt er dann im ersten Teil von seiner Rede. Er sagt, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Was bedeutet das? Jesus ist der Sohn Gottes. Und aus lauter Liebe ist er auf die Welt gekommen als Mensch, damit wir wieder eine Beziehung haben können, damit wir wieder den Vater erkennen können, wenn uns das der Sohn zeigt. Nur über Jesus können wir zum Vater kommen. Für das ist Gott Mensch geworden. Und Gott, der Sohn, ist der Weg gegangen, der ihn schlussendlich ans Kreuz geführt hat, wo er gestorben ist. Das ist es, was Jesus hier meint. Und in einem bekannten Kirchenlied heisst es genau das. O große Not, Gott selbst ist tot. Gott selber ist auf die Welt gekommen, ist ans Kreuz gegangen und ist gestorben. Für dich und für mich. Damit wir wieder den Zugang haben zum Vater. Und das Problem ist, dass genau das für die meisten Menschen absolut keinen Sinn ergibt. Warum wird Gott so etwas machen? Warum? Genau das ist absolut unverständlich. Und darum sagt Jesus hier, ist das der Weisen und Klugen, ist das verborgen. Es meint hier nicht, dass den intelligenten Menschen der Zugang zu Gott versperrt wird. Aber nur über Intellekt werden wir den Zugang zu Gott nicht bekommen. Paulus sagt im 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und weiter im Vers 22 bis 25, die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Dummheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Dummheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Was für ein Vergleich! Gottes Dummheit, die auf den ersten Blick so scheint, als wäre es eine Dummheit, ist so viel besser, so viel weiser, so viel intelligenter als die intelligenteste Idee von uns Menschen. Gottes Schwachheit, wenn er stirbt am Kreuz von Golgatha, ist so viel stärker als die grösste Kraft der Menschen. Weil es genau das machen kann. Es kann den Weg zu Gott wieder auftun. Was wir mit unserem Intellekt, mit unserer Kraft niemals könnten, kann das, was für die Menschen dumm erscheint. Das Kreuz von Golgatha uns eine Gotteskraft. Wir werden aber mit unserem Verstand nie ganz erklären können, warum Gott uns liebt. Warum dass er sich selber für uns hergegeben hat. Wir können es nicht verstehen, wir können es nicht erklären, absolut unverständlich, warum wird Gott so, warum liebt Gott mich? Ich habe das absolut nicht verdient. Wir können es nicht verstehen, wir können es nicht erklären, aber was wir können, ist dankbar sein dafür und das Geschenk so annehmen wie ein Unmündiges, wie ein kleines Kind. Darum sagt Jesus seinen Jüngern in Matthäus 18, Vers 3, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Nur wer wie ein Kind das Geschenk von Gott, das er in seiner Liebe und aus Gnade uns erwiesen hat, annimmt, kommt ins Himmelreich. Nur der versteht, dass man Jesus nicht nur den Mensch sieht, sondern Gott selber. Dass man durch ihn kann und soll den Vater kennenlernen. Die Intelligenten, die voller falschem Stolz sich auf ihren Verstand verlassen, die verstehen es doch nicht und erklären sich das ganz anders. Und gerade bei diesem Text von heute ist es ein wunderbares Beispiel. Da haben die sogenannten intellektuellen Wissenschaftler erklärt, dass der unmöglich von Jesus stammen könnte. Der Text, der kann unmöglich von ihm stammen, weil der Satz ist später hinzugefügt worden und sie probieren das mit Argumenten zu unterlegen. Nicht ganz so überzeugend, sonst könnte ich das ja nicht so darbringen. Weil das Argument, das im konkreten Fall gebracht wird, ist, dass der Spruch von Jesus hier, das tönt zu fest nach dem Johannesevangelium. Und wenn es ja im Johannesevangelium steht, dann kann es ja nicht von Jesus sein, weil das ist ja seine Theologie vom Johannes. Und dann in Matthäus, wenn das nachher hinzugefügt wird, ist es eine spätere Hinzufügung. Das ist die Erklärung, die sie bringen, etwa so. Natürlich jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt. Aber es gibt eine ganz einfache Erklärung. Im Johannes ist es Jesus, in Matthäus ist es Jesus. Warum tönt echt das so gleich, wenn die gleiche Person das sagt? Ja, für uns, wo wir glauben, dass es der gleiche Jesus ist, absolut verständlich, oder? Braucht man einfach ein bisschen kindliches Vertrauen. Ja, der gleiche Jesus hat es gesagt, also tönt so gleich. Aber für sie steht der Stolz im Weg, wo sie sagen, es kann unmöglich vom Sohn Gottes, von Jesus Christus gesagt worden sein, weil das tönt nach johannäischer Theologie. Der Stolz steht im Weg. Und dabei steht es hier ganz klar, weil wir Gott kennenlernen, müssen wir Jesus sehen. Müssen wir von Jesus lernen, von ihm sein Leben sehen. In Jesus begegnet uns Gott. In Jesus sehen wir Gott und wie fest dass er uns liebt, wie unlogisch das an Maschinen. Wie unverständlich das für uns so ist. Und von Jesus lernen ist nicht schlimm, sondern sogar sehr schön, wie wir später werden sehen. Aber etwas ist mir noch unglaublich wichtig zu betonen. Wir sollen und wir dürfen nicht den Kopf abschalten. Auch wenn wir wie die unmündigen Kinder ein Geschenk sollen annehmen, heisst es nicht, dass unser Kopf dabei ausgeschaltet sein muss. Es wird niemand gefordert und das ist auch gut so. Der Paulus selber war ein unglaublich intelligenter Mensch und er hat uns dazu aufgefordert, immer wie mehr mündiger zu werden. Immer wie mehr zu verstehen, zu erkennen mit unserem Intellekt, wer Gott ist. Und ich weiss, so viele Christen sind unglaublich intelligent und das ist gut so. Eigentlich die intelligentesten Menschen, die ich kenne, sind alles Christen. Aber ich weiss jetzt nicht, ob das so ausschlagkräftig ist, wo ich halt vor allem viele Christen kenne. Aber ja, für mich macht das absolut Sinn. Hier wird nicht der Zugang für die Intelligenten zugemacht, sondern davor gewarnt, dass man Gott dass man sich den Weg zu Gott erklären will. Und gesagt, der Weg alleine reicht nicht aus. Man kann über unseren Verstand Gott nicht zu 100% erklären. Wenn wir zu Jesus kommen wollen, dann brauchen wir den kindlichen Glauben, das kindliche Vertrauen zu unserem guten Vater im Himmel, der unseren Verstand übersteigt. Der Augustinus, einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Kirchenvater, hat mal gesagt, wenn man etwas versteht, dann ist es nicht Gott. Wenn man etwas versteht, also er hat es nicht auf Berndeutsch gesagt, er hat es Latinisch gesagt, si comprehendis non est Deus. Wenn man etwas versteht, so ist es nicht Gott. Und genau das widerstrebt uns Menschen. Genau das widerstrebt unserem Intellekt, weil wir eben nicht zulassen wollen, dass wir uns etwas nicht erklären können. Wenn wir jetzt aber den kindlichen Glauben haben, der vertraut, mal da ist ein Vater da, der mich liebt und in Jesus hat sich Gott selber bis zum Tod abgeneigt, dass wir wieder eine Beziehung mit ihm haben, dann fordert Jesus uns auf, zu ihm zu kommen, im sehr bekannten nächsten Vers. Wo er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Die Übersetzung finde ich wunderschön, sehr eingänglich. Den meisten älteren Christen auswendig bekannt, genau in diesen Worten. Und weil er so bekannt ist, der Vers, so viele Menschen in auswendig können, wird er auch bei Bibelrevisionen, wenn moderneres Deutsch gebracht wird in die Bibel hinein, in lauter Bibeln so gelassen. Und ich finde es nicht schlimm, es ist eigentlich sogar schön, dass man die Versen wiedererkennt. Aber was bedeutet das genau? Erquicken. Wir haben es vorher schon ein bisschen angetönt bekommen. Wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, ich bin nicht ganz, also gehöre nicht zu den ganz Jungen, aber gleich auch noch nicht alt. Auch wenn ich immer sage, seit mein Sohn auf der Welt ist, fühle ich mich 10 Jahre älter. Aber das ist so ein Effekt, den so ein Kind hat. Aber wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, dann sage ich ihnen nicht, hey, ich bin gerade wieder richtig erquickt worden durch die letzte Predigt. Ja, das verstehe ich nicht. Das einzige Ort, wo man vielleicht erquickt oder so noch gehört, ist im Nesquik. ist nicht ganz das Gleiche, auch wenn wir vielleicht so erquickt werden können. Was bedeutet das? Und womit sind wir mühselig und beladen? Und das wird durch die eher ältere Sprache eben nicht ganz klar. Erquicken bedeutet, dass man Ruhe findet, dass man auftanken kann und zu neuer Kraft findet. Das gleiche Wort übrigens wird gebraucht, wo die Jünger von Jesus im Garten Gethsemane einschlafen. Und er sagt Jesus ihnen, warum tut ihr euch erquicken? Warum schlaft ihr? Ihr solltet lieber beten. Also, ihr seht so ein bisschen, das Wort erquicken kommt mehr so vom Auftanken, vom Schlafen, vom Erfrischtwerden. Und darum übersetzt Hoffnung für alle beispielsweise mit, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Also es kommt damit mit Ruhe, mit zur Ruhe kommen, mit auftanken, das ist so mit dem gemeint. Und mit Abmühen, beladen sein, meint der Bibeltext jegliche körperliche Last, jegliche Lebensmühe. Und Jesus ruft alle, die unter dieser Lebensmühe leiden, auf, zu ihm zu kommen. Weil wisst ihr, auch wir Christen sind von Lebensmühe nicht verschont. Auch wir sind von Lasten nicht verschont. Der Paulus sagt es im Galater 6, Vers 5, ein jeder wird seine eigene Last tragen. Es ist eine Realität. Wir werden Lasten tragen. Und Jesus sagt jetzt hier, kommt her zu mir, der, der die Lasten hat, also alle, weil wir ja alle werden Lasten tragen. Und er sagt, ich will euch Ruhe verschaffen, ich will euch erquicken. Er will uns von dieser Last befreien, sodass wir bei ihm auftanken können. Und wie geht das? Wie machen wir das? Jesus ruft uns auf, kommt her zu mir. Kommt zu mir. Ja, er ruft uns, zu ihm persönlich zu kommen. Das bedeutet, in seine Gegenwart, in die Gemeinschaft mit ihm. Er ruft uns nicht nur auf, dass wir ihm nachfolgen sollen. Er ruft uns nicht nur auf, dass wir seinen Wort gehorchen sollen, über seine Lehre nachdenken. Nein, er ruft uns in die persönliche Gemeinschaft mit ihm. Das Geniale ist, Jesus will, dass wir in seine Gegenwart kommen und dort in seiner Gegenwart auftanken. Bei ihm, der uns erquicken will, der uns Ruhe verschaffen will. Wenn wir es schwer haben, dann ist Jesus da. Er will uns unsere Lasten abnehmen. Besonders eines Tages, wenn wir bei ihm sind und absolut keine Lasten mehr haben, aber schon in diesem Leben, werden wir in der Gegenwart von Jesus immer wieder merken, wie unsere Lasten leichter werden. Wie das Abmühen weniger wird, wie wir zur Ruhe kommen. Aber die Ruhe ist eben noch eine zeitliche Ruhe. Und Jesus meint noch viel mehr. Er meint auch die Ruhe, dass wir eben eines Tages in der Herrlichkeit bei ihm dürfen sein. Wenn wir von allen Sorgen, von allen Krankheiten, von allen Leiden befreit sind. Von allem, was uns belastet. Ganz immer geben können. Dann werden wir komplett in der Gegenwart von Gott sein. Wir werden bei ihm sein, an dem Ort, wo wir Erquickung erfahren. Aber schon hier in diesem Leben müssen wir uns eben nicht nur vertrösten auf die Zukunft, sondern dürfen immer wieder die Gegenwart von Jesus suchen und wissen, bei ihm kommt die Ruhe, bei ihm kommen wir zur Ruhe, bei ihm werden unsere Belastungen ernst genommen. Wir dürfen ihn um Hilfe bitten. Vielleicht kommt dir aber die Zeit mit Jesus nicht so vor wie eine Entlastung, sondern vielleicht wie eine zusätzliche Belastung. Vielleicht fällt es dir schwer, bei Jesus zur Ruhe zu kommen. Und ich muss sagen, das Problem, das kenne ich sehr gut. Auch mir fällt es immer wieder mal schwer, mir die Zeit von der Erquickung zu nehmen. Oder wenn ich sie mir nehme, ist es nicht so erquickend. Doch das Schöne ist, Jesus sagt hier nicht, was wir alles machen müssen, dass es passiert. Sondern er sagt einfach, komm zu mir, ich will dich erquicken. Warum also passiert das nicht? Oder was hindert uns manchmal daran, dass es passiert? Und ich denke, bei mir ist es so, und vielleicht kannst du dich da mitfühlen, dass das passiert, weil ich mit meinen Lasten zu Jesus komme, sie ihm herlegen, sagen, schau hier, und dann nach dem Gebet die Lasten wieder auf den Rücken nehmen und weitermachen und so tun, als hätte ich jetzt gerade gar nicht gebetet. Sondern dass ich selber meine, ich könnte es doch regeln. Sie nicht bei ihm deponieren, sondern selber wieder fusten. Wie mein Berndeutscher sagt. selber wieder schauen, dass das eben geschaut ist. Wisst ihr, das Leben mit Jesus wird immer mit Lasten verbunden bleiben, und er macht da kein Geheimnis daraus. Aber wir sollen die ihm herlegen, bei ihm gesorgt geben. Was sind so Lasten, die wir in unserem Leben haben können? Was meint Jesus hier? Es ist bei jedem eine andere Last, aber es kann sein, die Sorge um den Alltag, Probleme in Beziehungen, Probleme am Arbeitsplatz. Es können aber auch Sorgen sein in Bezug auf Gott. Längt das, wie ich lebe? Bin ich wirklich geliebt von Gott? Jesus meint hier wahrscheinlich auch konkret damit, dass man sich selber noch Lasten auferlegt, die er gar nicht von uns verlangt. Dass man biblischer sein will wie die Bibel. Wie meine ich das? Zur Zeit von Jesus haben sie die Bibel richtig ernst genommen. Das ist keine Frage, das muss man ihnen noch hochhalten. Doch mit dem Gesetz einhalten konnten, haben sie sich zusätzliche Gesetze geschaffen als Zaun um die Bibel, dass sie, wenn sie das erste Zaun so durchbrechen, nicht gerade schon das Gebot übertreten haben. Aber mit diesen Gesetzen, die sie sich geschaffen haben, sind sie eigentlich völlig am Ziel vorbeigeschossen und bei den wichtigen Sachen sind sie völlig daneben gelegen. Ihr kennt sie, die Bibel kennen, oder ich meine Pharisäer. Und so, wenn man so leben wollte, wie sie gelebt haben, war es wirklich nur eine Last gewesen, Gott nachzufolgen. Es war keine Erleichterung, keine Erquickung, sondern nur belastend. Und genau das ist auch heute noch eine Gefahr. Auch gerade in vielen Freikirchen ist es eine Gefahr, dass wir sagen, das musst du noch machen, dieses musst du noch machen. Also wenn du das mal gemacht hast, liebt Gott dich ganz und gar nicht. Oder das musst du machen, weil sonst liebt Gott dich nicht. Wir tendieren immer wieder zu einer Gesetzlichkeit. Und ich will auf gar keinen Fall sagen, bitte versteht mich nicht falsch, dass wir einfach alles machen können, dass wir leben können, wie wir wollen und Gott uns trotzdem liebt. Das ist auf gar keinen Fall so. Aber das Leben mit Gott soll nicht belastend sein, sondern entlastend. Wir müssen uns nicht noch gesetzlicher sein als wir müssen nicht biblischer sein, oder im Mundart sagen wir müssen nicht päpstlicher sein als der Papst. Finde ich nicht so gut, aber wir müssen nicht biblischer sein als die Bibel. Unsere Lasten bei Jesus ablegen, uns von ihm verändern lassen. Nicht selber müssen krampfen, damit Gott uns liebt, sondern aus der Liebe Gottes im Gehorsam sein. Das ist ein unglaublich wichtiger Unterschied. Keine Gesetzlichkeit und gleich keine billige Gnade. Das Leben mit Jesus soll nicht belastend sein, sondern entlastend sein. Dass wir ihm unsere Lasten können ablegen, nicht alles selber wollen lösen. So sagt Jesus im nächsten Vers, nehmt auf euch mein Joch. Und das ist sehr kontraintuitiv, wenn man so will. Weil ein Joch, ich weiß nicht, ob ihr euch mal vorgestellt habt, ein Joch ist eine Last. Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr belastet seid, ich will euch Ruhe geben, indem ich euch eine Last auferlege. Aber was Jesus hier macht, ist eigentlich ein Tauschvorschlag. Kommt her mit allen euren Belastungen, mit eurem Abmühen, kommt zu mir und wir tauschen unsere Last. Ich nehme euch eure Last und gebe dafür das Joch. Das Joch ist ein schwerer Holzbalken, der bei Zug dir wie ein Ochs auf den Nacken gelegt worden ist, damit der mit dem Wagen verbunden worden ist. Und so hat man dann auch mehrere Ochsen können verbinden. Aber was es eigentlich zeigt, ist, ich gebe mein Joch nur dem Ochs auf, der mir gehört. Also, ich tue mein Joch nicht dem Nachbar-Ochs drauflegen, sondern bei meinem Ochs drauflegen. Von wem dass man das Joch trägt, dem gehört man. Dem dient man. Wenn Jesus also sagt, nehmt auf euch mein Joch, ich nehme euch dafür meine Last, den schönen Tausch, dann meint er damit, dass wir zu ihm gehören. Dass wir ihm nachfolgen sollen, eine Beziehung mit ihm eingehen. Und dort sollen wir von ihm lernen, sagt er weiter im Vers 29. Warum? Weil er sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich habe mich dann gefragt, kann Jesus, kann Gott demütig sein? Meine Demut, so wie ich das verstanden habe, zuerst ist nicht so etwas, was ich mit Gott in Verbindung bringen kann. Das ist so, man weiss, was man nicht kann. Und Gott kann ja alles. Gott ist allmächtig. Aber ich bin dann ein bisschen auf den Grund gegangen und habe gemerkt, schlussendlich bedeutet demütig sein vor allem das, dass man sich ganz von Gott abhängig weiss. Dass man weiss, ich kann es nicht, aber Gott kann es. Und da Jesus ganz Gott war und eben alles konnte, Gott ganz durchscheinen lassen, ist er wirklich der demütigste Mensch gewesen, der je auf dieser Welt war. Weil er auch keine irdische Grösse angestrebt hat. Es geht darum, dass man sich nicht selber vordrängt, sondern Gott den Platz überlässt. Und Demut ist etwas, was uns Menschen, besonders in Bezug auf Gott, schon immer sehr schwer gefallen ist und wahrscheinlich auch immer wird schwer fallen. Wir sollen uns zurücknehmen, damit er immer grösser darf scheinen. So wie der Johannes der Täufer gesagt hat, als er auf Jesus geschaut hat, er soll zunehmen, ich aber muss abnehmen. Wir sollen uns zurücknehmen, damit er immer grösser darf scheinen. Es geht nicht um uns, sondern es geht um ihn, dass Gott grösser wird in unserem Leben. Wie schnell sind wir Menschen doch dabei, wenn es uns gut geht, Gott scheinbar zu vergessen. Zu meinen, dass wir selber waren, die für unser Glück verantwortlich waren. Demütig sein ist nicht schwierig, wenn wir am Boden liegen und merken, jetzt brauchen wir wirklich Gott. Ohne ihn geht es nicht. Demütig sein ist dann schwierig, wenn es uns gut geht, wenn wir ihm hoch sind. Und so würde ich sagen, wahre Demut, von Herzen demütig sind wir dann, wenn wir selbst in unseren schönsten Momenten, im Moment vom Erfolg, die dunkelste Zeit nicht vergessen, sondern merken, es ist allein Gnade, es ist allein Jesus Christus, der dafür gesorgt hat, dass wir da sind, wo wir jetzt stehen. Das meint Demut, uns selber in den Hintergrund stellen, wo wir wissen, es ist Gott gewesen, der für uns sorgt. Es ist Gott gewesen, der alleine dafür verantwortlich ist, dass es uns gut gehen darf. Als Zweites beschreibt sich Jesus als sanftmütig. Und das hat sich bei Jesus vor allem auf seinem Leidensweg gezeigt, der ihn bis ans Kreuz geführt hat. Sanftmütig ist man beispielsweise, wenn man Leid erträgt, wenn man Ungerechtigkeit erträgt, ohne sich zu wehren. Wenn man wie Jesus seinen Peiniger eher vergibt, als zurückzugeben. Etwas, was uns unglaublich schwerfällt. Sanftmut können wir eigentlich anhand der Bergpredigt definieren als jemand, der für seine Feinde betet, der die andere Wange her hat, anstatt zurückzuschlagen. Jesus hat das gemacht. Auf seinem Weg ans Kreuz hat er so viel gelitten, wo er absolut nichts dafür hätte können. Und er hätte ein Wort müssen sagen, und es wäre eine Schar von Engeln zu ihm gekommen, hat ihn befreit, ihn in den Himmel aufgenommen, es wäre alles gut gewesen, er wäre befreit gewesen. Aber Jesus hat es ausgehalten. Und das sollen auch wir von ihm lernen. Unsere Feinde lieben, für sie beten, sie segnen. Weil es heisst, lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also es kommt hier neu in den Gedanken von der Erquickung. Wenn wir wahrhaft demütig sind, wenn wir wahrhaft sanftmütig sind, dann finden unsere Seele Ruhe bei Jesus. Warum? Weil wir dann eben unsere Lasten können abladen bei ihm, weil wir wissen, Jesus trägt für uns. So heisst es auch im 1. Petrus 5, 6 und 7, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Auch da ganz, ganz ein bekannter Vers. Meistens sagen nach der Luther-Übersetzung, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Aber hier wird klar, durch eine noch wörtlichere Übersetzung, eigentlich geht es darum, dass wir unsere Sorgen werfen, wenn wir demütig sind. Wir sollen uns demütigen, indem wir die Sorgen werfen auf ihn. Weil wenn wir unsere Sorgen nicht bei ihm abladen, sondern um uns selber kümmern, sind wir nicht wirklich demütig, sondern haben das Gefühl, dass wir über Gott selber stehen. Weil wir meinen, wir wissen es ja besser als er. Wenn wir uns aber vor Gott demütigen, dann können wir auch unsere Sorgen auf ihn werfen, unsere Lasten bei ihm abladen. Und ihr merkt, viele Menschen haben das Problem, dass sie das eben nicht können. So wie ich es vorher auch gesagt habe, ich auch das Problem hat, sie häufig die Sorgen wieder mitnehmen. Und das zeigt, dass wir Gott nicht immer zu 100% vertrauen. Und da dürfen wir von ihm lernen. Wir dürfen von Jesus lernen, immer wie mehr zu werden, wie er ist. Sein Joch auf uns nehmen. Und es heisst im letzten Vers vom heutigen Text, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sein Joch ist so sanft, dass es sogar gut ist, das zu tragen. Dass es Sinn gibt, sich zu unterjochen. Dass es Sinn gibt, das Joch auf sich zu nehmen, weil es gut ist für uns. Was ist das Joch von Jesus? Was ist seine Last, die er uns zumutet? Ich habe schon gesagt, einerseits meint es ganz klar einfach Beziehung zu ihm. Aber auch dort kann es bedeuten, dass er uns noch Sachen zumutet. Dass er Sachen uns auflegt. Aber nicht, damit wir selber darunter leiden müssen, sondern mit seiner Hilfe das können tragen. Es gibt den Spruch, dass Jesus uns nie mehr zumutet, als wir tragen können. Und ich würde sagen, der Spruch ist falsch. Jesus mutet uns nie mehr zu, als er uns hilft, zu tragen. Und wenn das stimmen würde, dass Jesus uns nie mehr zumutet, als wir selber tragen können, dann könnte er uns gar nicht zumuten. Weil, ja, wir Menschen sind einfach so schwach. Aber mit seiner Hilfe können wir tragen. Mit seiner Hilfe können wir Ruhe finden, immer wieder, auch wenn wir Sorgen haben, auch wenn wir Lasten haben, wo er uns aufrichtet, er uns hilft, das durchzutragen. Aber eben vor allem meint es eins, der erlösende Glauben. Wir müssen uns nicht anstrengen, damit wir nur gut sind vor Gott. Nein, Jesus hat gezahlt, sodass unsere Last darf leicht werden. Er hat den schweren Stamm gedreht, sein Blut daran geladen, damit wir einen sanften Stamm, ein sanftes, weiches Joch tragen können, eine leichte Last, weil er die schwere Last für uns gedreht hat. Ein Tausch, der absolut keinen Sinn ergibt. Doch gerade darum ist er umso wunderbarer und ihr merkt es vielleicht, hier schließt sich der Kreis. Diesen Tausch, den können wir mit unserem Verstand nicht erfassen. Warum würde jemand das für uns machen, wenn wir das doch nicht verdient haben? Warum würde jemand für uns das schwere Joch auf sich nehmen, die grosse Last, nur damit wir die sanfte Last, das sanfte Joch tragen können? Völlig unlogisch. Und darum braucht es einen kindlichen Glauben, der annimmt, was er geschenkt bekommt. Der vertraut, der dankt. Jesus ist für uns gestorben und wieder auferstanden. Wir dürfen zu ihm kommen, in seine Gegenwart, unsere Last bei ihm ablegen. Er will uns erquicken. Er will unserer abplagten, müden Seele Ruhe geben. Er will, dass wir von ihm lernen, was es heisst, sanftmütig und von Herzen demütig zu sein. Er will, dass wir in seine Nachfolge treten, seine Diener werden, sein Joch auf uns nehmen. Das Joch ist sanft. Es ist gut, dass wir das tragen. Wir dürfen einfach zu ihm kommen, in seine Gegenwart. Wie wunderbar das ist. Lasst uns danken dafür. Allmächtiger Gott, lieber Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn auf die Welt geschickt hast, für den Tausch, den wir nie ganz verstehen können. Wir dürfen dir alles bringen, unsere Last, unsere Sünde, die uns von dir trennt. Und wir dürfen dann dein Joch auf uns nehmen, zu deiner Familie gehören, deine Diener werden. Danke ist deine Last leicht, die du uns aufgibst, weil du das Schwere für uns beseitigt hast. Danke hast du die Grenze, die zwischen uns aufgehoben, durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir können nur staunen, wie gross deine Liebe ist zu uns. Dass du das für uns machst. Amen.